Nimmst du, wenn du in ein Restaurant gehst, dann quasi immer dasselbe, weil du dann da so ein Lieblingsessen hast?
Nee, aber ich bin so ein Entscheidungsneurotiker. Ja, das heißt, manchmal, je größer die Karte ist, desto länger beschäftige ich mich dann vorher damit, ne, damit ich
Ja.
halt irgendwie keine. Und dann ist es halt oft so, dass ich mich 2 Tage auf irgendwas super freue, ja, und dann
So.
dahin gehe und dann ganz spontan was komplett anderes nehme und dann dramatisch enttäuscht werde. Ja,
Oh
und dann
Gott.
ja, das habe ich mir ein bisschen abgewöhnt. Also ich gehe jetzt mittlerweile mit einem festen Plan dahin.
Ach, das heißt, du hast schon zu Hause quasi dann die Karte angeguckt.
Ja, jetzt, also nicht Stunden meditiert, ich kenne die Karte ja auch, ne, und ich habe mir nur die Saisonkarte angeguckt. Und da bin ich ein bisschen stolz drauf. Es gibt ein Gericht, das ist wegen mir wieder auf der Karte. Das ist Confit de Canard. Also konfierte Entenkeule. Ne? Ist
Ja.
ja ein ganz französischer Klassiker. Das finde ich immer klasse. Ja, sowas so. Ne? Wenn man denkt, okay, da hast du mal eine Anregung gegeben und ja, und die bestelle ich mir auch gleich. Aber mit anderen Beilagen als hier
Ach
steht.
so, du stellst dir dann deine eigenen Gerichte zusammen.
Wenn das geht, ja. Also
Okay.
ich verlange da nicht, dass die da irgendwelche Handstände machen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier sehe, da die Bratkartoffeln hier bei der Hähnchenbrust mit dabei stehen, es ist ja kein Problem, den auch zu einem Konfit zu machen. Wenn die jetzt nirgendwo stehen würden, dann würde ich nicht sagen, es sei denn, ich kenne den Laden jetzt wirklich gut und da oder könnt ihr mir vielleicht ein paar Bratkartoffeln machen. Aber jetzt in der Situation würde ich das zum Beispiel nie tun. Aber da die halt hier draufstehen, ist so eine Beilagenänderung ja kein Problem.
Ja, lustig, sowas traue ich mich ja
Es
immer
kommt
nicht.
natürlich drauf an. Wenn ich jetzt in so einer Systemgastronomie wie im Alex zum Beispiel, wenn ich da also nichts gegen diese Konzepte, aber dann ist natürlich so, wenn dann jetzt einer ankommt, da einen großen Kulinariker zu geben und dann irgendwie mit denen diskutiert, ob das Pulled Pork aus dem Smoker kommt oder nicht oder so, ja, dann irgendwann denken die dann auch, okay, der Mann hat große Probleme, aber es ist, glaube ich, nicht die Küche für ihn. Also es kommt auch mal auf den Laden an, ne, so was man halt wo ist. Ne, aber ich bin eigentlich sehr pflegeleicht.
Boah, wie hast du das Entscheidungsneurotiker genannt? Ich glaube, ich bin das ja selber, ne? Ich
Ja, sehr
weiß gerade
sympathisch.
gar nicht.
Ja, was ich schön finde, ist, er bietet auch eine gewisse Bandbreite. Ne? Guck mal,
Ja.
du bekommst eine Tom Kha Gai, du kannst aber auch Grünkohl mit Mettwurst und Senf haben, du kannst Käsespätzle haben, also Hausmannskost. Ne? Dann,
Ja.
oder was hier aus der Salatabteilung, ein bisschen was Leichteres halt, ne? Mit einem Klassiker mit Ziegenkäse, Honig, Birne. Oder so ein Wok mit Fisch, ist auch schön.
Aber du sagst ja, der Wok mit Fisch und Garnele, der ist auch ganz gut.
Ja, ich hatte ihn jetzt selber noch nicht, aber den haben sie. Sie haben früher nannten sie es immer Edelfisch-Wok und da war immer so eine Currysoße war dabei, also so in der Zeit so um die Jahrtausendwende rum und der war immer sehr beliebt.
Das heißt, du weißt noch, was die hier vor 20 Jahren auf der Karte
Ja,
hatten?
das ist eigentlich ist es super peinlich. Ich habe da wirklich so eine Inselbegabung. Also ich habe ein furchtbares Namensgedächtnis. Ja, so, das ist schrecklich. Manche Sachen habe ich nach 5 Minuten wieder raus, aber du kannst mich wirklich, wirklich solche Dinge fragen. Und ich habe dann auch die geschmacklichen Eindrücke dazu. Ne? Wenn ich
Ja.
das damals gegessen habe, kann ich mich noch echt in den Moment versetzen und weiß, wie ich das geschmeckt habe oder wie ich das empfunden habe in dem Moment. Das ist, ja, ist ein bisschen verrückt, aber gut, jeder hat so seine Marotten.
Wenn ich auf deine Facebook-Seite gucke, du gehst ja gefühlt jeden Tag essen.
Es ist, ja, erstmal macht mir das auch Freude natürlich halt, ja, und das ist für mich aber auch, manche überschätzen auch, sagen wir mal, den zeitlichen Aufwand. Wenn ich jetzt zum Beispiel etwas schreibe, wirklich so ausführlich wie über das Marco-Restaurant letztens, wo ich mit Freunden da war und wir wirklich fast die gesamte Karte bestellt haben mit 13 Gängen, das ist natürlich was, wo ich dann auch 2 Nachmittage dran sitze. Das sind dann wirklich 10 Nettostunden Schreibzeit, weil ich dem Ganzen auch wirklich angemessen ja, entgegentreten möchte, inhaltlich. Ja? Nicht einfach nur schreiben, zu sagen, ja, gut, das war nichts und bitte nächster Gang oder so. Also ich versuche dann auch wirklich zu schreiben, warum ich denn überhaupt zu meiner Meinung gekommen bin. Weil ich immer auf diese Google-Kritiken drauf schaue und dann sagt Mensch, dann so ein Satz, ja. Und ne, entweder 5 Sterne, Luigi macht die Mega-Pizza und Pixelherzchen und Regenbogen, Einhorn, nochmal ein Pixelherz, ja. Oder dann halt das Umgekehrte, einmal und nie wieder, mein Mann ist immer noch schlecht und ich gebe nur 1 Stern, aber auch nur, weil ich muss. Weil man kann ja bei Google nicht 0 Sterne. Ich sage, ja toll, so super differenzierte Feedback, ja, da kann man ja viel als Gastronom rausziehen. Aber letztendlich bin ich mir bewusst, dass auch meine 15 Seiten fürs Marco-Restaurant ja letztendlich auch nur eine Meinung ist. Das ist ja auch viel konstruktiver und fairer, auch wenn es vielleicht im Ergebnis mal dem einen oder anderen nicht gefällt, als irgendein sogar vielleicht schon beleidigenden Kram in einem Satz in Google zu schreiben. Oder du musst ja dann noch nicht mal irgendwas schreiben, du kannst ja auch so nur 1 Stern geben. So, und wenn sich dann beim kleinen Laden, was ich schon oft erlebt habe, ne, dass sich die Leute dann auch absprechen, dann war da eine Familie da, die waren dann irgendwie unzufrieden. So, und dann stürzen sie sich dann mit ihrem ganzen Clan auf diesen Laden und der kriegt dann innerhalb von einem Tag 5, 6 schlechte Ein-Sterne-Kritiken. Letztendlich sind wir ja alle Kritiker. Ne? Bei mir kann man halt lesen, wenn man möchte. Ich bin übrigens echt froh darüber, dass ich mich mal wirklich, über mich wurde ja schon mehrfach geschrieben und du weißt ja, wie Interviews laufen, dann werden Notizen gemacht. Aber klar, dann sind Dinge einfach, die mir wichtig waren, kommen dann einfach, sind viel zu kurz gekommen. Und andere Dinge sind, sag ich mal, über Gebühr, sag ich mal, rausgearbeitet worden, wo ich dann denke, Mensch, da hätte ich aber jetzt eigentlich anders drüber gesprochen, irgendwie in so einem Gespräch. Also ich bin da wirklich dankbar dafür, dass wir hier mal zusammen sitzen.
Haben Sie was gefunden?
Wir haben tatsächlich was gefunden.
Genau, ich hätte gern den Wok mit Fisch und Garnele, bitte.
Und ich nehme einmal Confit de Canard, aber ich hätte gerne die Beilagen von der Hähnchenbrust, also sprich mit Bratkartoffeln und Salat. Super, schön. Danke auch.
Schön. Danke. Über dich wurde ja zuletzt sehr viel geschrieben, was ich immer wieder lese. Deine Mutter konnte nicht ganz so berühmt kochen und deshalb bist du der Liebhaber der besonderen Küche geworden.
Ja, wie gesagt, dieses ewige Currywurst-Narrativ, ja, so dass mir also wirklich ein bisschen unangenehm wurde. Das ist ja klar, ich habe das erwähnt, einfach um so darzustellen, dass meine Mutter einfach nicht wirklich gerne gekocht hat. Ja, und dass für mich Essen gehen wirklich immer so ein Highlight war. Aber es war nicht so, dass es halt so ist, dass ich in so einer kulinarischen, manischen Depression in der schwarz-weißen Küche meiner Mutter gesessen habe und gewartet habe, dass mein Vater reinkommt, der eine Currywurst von der Bude hat. Ja, also
die Currywurst war doch nicht die Offenbarung.
Ja, ich weiß. Doch. Also du musst dir vorstellen, natürlich, meine Mutter hat nicht viele Gewürze gehabt. Meine Mutter hat immer Rübstieleintopf. Das war mit einer ihrer Liebsten oder dicke Bohnen mit Speck, ja, so typisch bergische Sachen. Salz, Pfeffer, Bodenkraut und süßer Paprika. So, das waren so die Gewürze, die sie da im Regal hat. Mhm. Ne? Aber dann kannst du natürlich vorstellen, eine Currywurst. Ja, das ist süß, das ist salzig irgendwo, das ist Curry noch. Das ist ja, ich hasse dieses Wort, das so viel strapaziert ist, aber es ist ja wirklich Umami. Ne? Da hast du dann diese Soße, diese Wurst und dann Pommes noch dazu und das war für mich als Kind schon eine kleine Offenbarung. Ne? Das war so ein kleines Highlight. Aber da gab es noch, es war aber mehr so ein sinnbildliches Ding mit der Currywurst.
Jetzt hast du doch wieder viel drüber geredet.
Ja, Nee, aber es gab natürlich auch andere Dinge. Ich bin ja Jahrgang 75, das heißt, die ersten gastronomischen Erfahrungen, wenn ich mich erinnern kann, so mit 5, 6, 7 Jahren, also ganz frühe 80er Jahre. Und damals war es halt schick, dass man in eine Pizzeria gegangen ist. Ich weiß noch, die Pizzeria Romana oben an der Katternberger Straße. Da gab es vorher immer geröstetes Brot. Das haben sie in Olivenöl in der Pfanne geröstet. Und das wurde nur mit ein bisschen Meersalz, glaube ich. Und ich habe dann das erste Mal da auch Olivenöl probiert oder beim Griechen. Und ich habe das immer so toll gefunden. Ich habe mich immer für neue Geschmäcker interessiert, weil es die zu Hause ja eben eher selten gab.
Ja, aber es ist lustig, weil wenn ich ans Essen gehen in den 80er denke, da stand immer eine Flasche Maggi auf dem Tisch. Ja, war ich offenbar in den falschen Restaurants.
Die steht sogar, ich traue es mich kaum aus, aber die steht sogar heute noch bei mir im Küchenschrank, weil es gibt ein Gericht von meiner Oma, die hat immer im Winter hat sie immer für mich einen Würsing-Eintopf gemacht mit gehacktes Kartoffeln untereinander. Dann auch sie hat das mal Speckpilikes, hat sie das immer genannt. Also dann hat sie weißen Speck ausgelassen, so kleine Würfel, bis der dann wirklich knusprig war. Dann hast du natürlich das ausgelassene Fett in der Pfanne mit diesen knusprigen Würfeln. Und das hat sie dann oben drüber immer über diesen Würsing-Eintopf gegeben. Und dann immer noch mit einem Schuss Maggi. So, und das ist halt der Oma-Geschmack.
Da kommt unser Essen, beziehungsweise dein Essen.
Schade, dass es jetzt kein Videopodcast ist.
Ja, das stimmt. Das Geruchsradio wurde leider auch noch nicht empfunden.
Das
riecht sehr gut. Da kommt mein Wok. Dankeschön. Oh, das sieht toll aus. Vielen Dank. Oh, du machst jetzt direkt ein Foto von dem Essen.
Ich kann das nicht machen, wenn das wirklich so gut aussieht wie hier. Die ewige Chronistenpflicht.
Ja, guten Appetit erstmal.
Danke, dir auch.
Kannst du das jetzt eigentlich entspannt essen oder bist du die ganze Zeit im Kopf am Bewerten?
Nee, um Gottes Willen. Nee, das ist... Darüber habe ich auch schon mal was geschrieben halt und das ist, manchmal ist es so, dass ich wirklich dann halt auf der Rückfahrt von einem Restaurantbesuch, wenn ich weiß, dass ich was drüber schreiben will, dass ich dann schon die ersten Sätze so ein bisschen bei mir im Kopf formulieren, ne? Also zu Gerichten oder bestimmten Eindrücken halt und ja, oder ich mache manchmal auch, ich bin furchtbarer Nachtmensch, der unheimlich gerne auch abends mal schreibt. Und dem dann abends dann auf dem Sofa auch nochmal wirklich Formulierungen einfallen, die ich dann halt wirklich notiere und die ich dann am nächsten Tag dann nochmal einbaue.
Du hast ja auch so einen bestimmten Stil. Du machst es immer so ein bisschen witzig, finde ich tatsächlich. Ne? Du schreibst nicht nur einfach so und so hat es geschmeckt. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Sondern du versuchst immer noch so kleine Späße einzubauen. Ne?
Wenn es sich ergibt. Also ich versuche jetzt nicht krampfhaft der Fips Asmussen der Restaurantkritik zu sein. Ja, so, ne? Wobei zum Beispiel, wenn ich jetzt mein absoluten Lieblingskulinarikwitz oder so, den ich dann mal irgendwann da eingebaut habe, kam sehr gut an. Pärchen im Restaurant. Er zu ihr. Du, meine Suppe ist ganz kalt. Ich sag mal dem Kellner Bescheid. Und sie, ein bisschen genervt, guckt ihn an. das ist Gazpacho. Und er dann, ja, ist doch egal. Dann sage ich eben Gazpacho, dass die Suppe kalt ist.
Oh nein!
Ja, so, super, ja. So, und weiß ich nicht, wenn das mal irgendwo passt oder so. Oder, ja, ich habe so ein bisschen so eine Angst. Also früher war das noch viel, viel, viel eher der Fall, dass ich halt wirklich auch sehr, ja, nicht mit der Brechstange, aber dass ich mal ein bisschen was Lustiges eingebaut habe, wenn da mal irgendwie skurrile Gäste da waren oder sich skurrile Situationen dargestellt haben. Oder wenn dann halt wirklich mich ein Essen mal wirklich dann wirklich sehr enttäuscht. Ich habe letztes Mal, ich sag jetzt nicht wo, ich habe einen unfassbar schlechten Dip als in einem Restaurant bekommen, das eigentlich sich so ein bisschen als gehoben eigentlich ansieht selber. Und habe dann als Resümee zu dem Dip dann geschrieben, ein Dip, wie ihn die nicht gerne würzende Mutti stolz für das Nachbarschaftsgrillfest zusammenrühren würde. So und solche Sachen so halt so, das ist dann halt irgendwo aus der Situation lustig so, aber ich versuche das dann halt nie irgendwie mit der Brechstange. Dann liest das ja keiner. Das ist ja, ne, ich wundere mich immer, dass die Leute wirklich das teilweise wirklich bis zum Ende lesen.
Ja, du schreibst ja manchmal gefühlt eine DIN-A4-Seite über eine Soße, oder?
Ja. Ab und zu kommt dann mal jemand auf Facebook und sagt dann zu dem Post, boah, das ist aber viel Text. Und dabei, ich sag, gute Frau, ich sag, für meine Verhältnisse ist das eher ein Tweet, weil normalerweise ist meine Einleitung schon länger als die ganze Rezension hier, die sie gerade hier auf Facebook lesen. So, ne? Mir ist doch bewusst, dass das nicht jedem gefällt. Und ich will auch gar nicht jedem gefallen. Und ich bin nach wie vor echt überrascht auch, gerade, dass das auf den sozialen Medien so gut ankommt. Ne?
Ja, es ist ja schon, dass viele Leute dann auch sagen, ich bin jetzt wegen deiner Kritik dahin gegangen.
Wieso willst du dann essen? Also ich bin schwer begeistert. Also die Soße ist großartig. Ist
mega lecker.
Also die Soße hier ist großartig. Die hat schön Kraft und Tiefe. Also es ist jetzt keine Soße, die, sag ich mal, wirklich nach allen Regeln, wo du wirklich dann zwei Ansätze hast, ja, wo du dann wirklich unheimlich viel Material da drin hast, die wirklich zwei Tage einreduziert oder eine Demiglas oder sowas, ja.
Da schmeckst du raus, dass die das da nicht gemacht haben?
Ja, richtig, genau. Krass.
Du bist jetzt nicht nur in den großen Sterne-Restaurants dieser Welt zu Hause und isst immer die allerfeinsten Sachen. Nee. Du bist auch für ganz einfache Dinge zu haben. Ich habe gelesen, gestern hast du eine Pizza Gyros gegessen.
Ja, super.
Oh mein Gott.
Super. Danke, dass du es reinreibst. Das wollte ich eigentlich umschiffen. Nein. Das ist einfach manchmal so, ne, das ist wieder irgendwo, man soll nicht vergessen, wo man herkommt. Und ich habe als Jugendlicher, habe ich das irgendwie nach dem Feiern oder so, ne, oder irgendwie so als Katerfrühstück, habe ich das total gerne gegessen. So. Klar, da gibt es natürlich Leute, Dieter Nuhr hat ja mal gesagt, Gyros-Pizza, Fragezeichen, wer sowas isst, der frisst auch kleine Kinder. Ja? Da habe ich auch gesagt, da muss ich in der Sache klar widersprechen, so, ich mag Kinder, aber ich schaffe kein Ganzes. Ja, so. Ja, irgendwie war mir danach, nach irgendwie so einer infantilen Geschichte irgendwie. Ich habe mich da gestern wohl gefühlt.
Ich finde, das spielt auch eine große Rolle, weil ich war mal in einem 3-Sterne-Restaurant.
Mhm, wo warst du?
In Beensberg.
Ah ja, bin dumm damals dann.
Ja, ist schon lange her. Mhm. Und das war schon irgendwie ein Erlebnis und es hat auch geil geschmeckt, aber ich fand es auch unglaublich anstrengend. Mhm. Es waren 18 Gänge, ich glaube, wir haben 4 Stunden da gesessen. Mhm. Es waren nur 3 Tische gefühlt. Es war so super leise. Ich habe mich kaum getraut, was zu sagen. Ja. Die Kellner kamen mit so Tabletts, die trugen sie so ganz hoch. Ja. Sie gingen so ganz steif, glaube ich, vorgefertigte Wege und so. Und da muss ich sagen, da würde ich nicht gern nochmal hingehen, weil ich es so anstrengend fand. Ich habe mich nicht wohl gefühlt letztendlich. Ne?
Absolut. Das ist aber auch wirklich die Frage, wie bringt man so den Spirit eines Hauses so rüber, dass es eben nicht so ist. Dass die Leute sich trotzdem wohlfühlen, dass es halt nicht steif und unterkühlt ist. Das ist die große Kunst des Gastgebertums auf diesem Niveau.
Wie ist das eigentlich, wenn du so eine Gastrokritik schreibst? Meldest du dich da vorher an und wirst dann eingeladen von den Gastgebern?
Nein,
und lässt dich dann speziell da bekochen? Oder ist das so ganz spontan? Oder bist du da ganz geheim, dass die gar nicht merken, dass du da bist?
Ja, so in der Regel ist es so. Ja. Das ist alles eigene Rechnung. Du wirst, wenn du dir meine Kritiken da anschaust, auf Gastroguide zumindest, oben eine Grafik sehen. Da steht verifiziert. Und um diesen Status zu bekommen, musst du den Bon mit hochladen. Ja, selbstverständlich gab es mal natürlich mal so unmoralische Angebote. Ne? Ach, Sie haben doch hier den Herrn Sohn so bewertet, wollen Sie nicht mal vorbeikommen, soll Ihr Schaden nicht sein, wir laden Sie ein mit Übernachtung und, ne, und vielleicht noch einen kleinen Umschlag. Also, nein, wirklich.
Ja, okay. Ja.
Ich habe das immer abgelehnt, weil das kommt einmal raus. Also ich hätte sowieso nicht gemacht, aber einfach nur, dann ist dein Ruf dahin.
Ja, das heißt, es hat angefangen auf so Special Interest Seiten, würde ich es jetzt mal nennen. Und dann hast du dich im Lockdown entschieden, auf Facebook zu schreiben. Wie kamst du auf die Idee?
Als der zweite Lockdown dann losging, im November 2020. Ich kannte halt viele auch aus der Gastronomie, junge Leute, die sich in dem Jahr selbstständig gemacht haben und die jetzt quasi Berufsverbot hatten. Und ich kenne nicht wenige, die kurz vorm Nervenzusammenbruch standen.
Du hast von den verzweifelten Menschen gehört und hast dann gedacht, ja komm, die will ich irgendwie unterstützen, denen will ich helfen.
Richtig, genau. Und Jetzt ist es ja so, das, was ich da tue, da hast du natürlich deinen bundesweiten, deine bundesweite Bubble. Ne? Du hast halt deine Leute, das sind vielleicht ja ein paar 10.000 Leute, die sich da auf so einem Niveau für sowas interessieren. So, aber ich habe dann gedacht, naja gut, wenn ich jetzt was über den improvisierten Lieferdienst vom Fasil oder vom Bastis Restaurant oder vom Divino oder vom all die netten Leute, die irgendwie versucht haben, dann sich über Wasser zu halten, mit viel Fleiß und schlaflosen Nächten zum Teil, die musst du eigentlich lokal besser unterstützen. Weil wenn ich was über Bastis Restaurant schreibe und krieg dann Feedback aus Berlin, Hamburg, München bekommen, die mir sagen, Peter, toll geschrieben, tolle Bilder. Und wenn ich bei dir um die Ecke wohnen würde, ich würde da sofort morgen bestellen. Also ehrlich gesagt, hätte er davon gar nichts gehabt. Ja. Ich kann mich noch an meinen ersten Facebook-Post erinnern. Ich hatte nur ungutes Gefühl. Ich dachte, um Gottes Willen, wenn die auf Facebook dann den Link anklicken zu dem Gastroguide-Ding und die finden dann so einen riesen Pamphlet und die sind im Prinzip nur Google oder irgendeine kurze Geschichte gewohnt. Ich sage, die denken doch, du hast sie nicht mehr alle. Ja? Und schreiben dann irgendwie sowas wie, wir hatten für so Romane Zeit, du Otto, geh mal weiter oder so.
Ja, ja, du hattest immer Sorge, dass die Leute so ein bisschen aggro sind auf Facebook. Ne?
Ja, ja, natürlich, aber nicht von ungefähr. Ne? So, und, aber ich habe, das war auch wirklich ein Zerrbild, muss ich sagen. Also ich habe auch die Tatsache, dass wir beide jetzt hier nett miteinander reden und sitzen und schön hier auf den Markt gucken, ist letztendlich ja auch Facebook geschuldet, weil ich einfach einer größeren Öffentlichkeit bekannt wurde. Also davor, da sind so viele nette Kontakte entstanden, letztendlich, dass ich ja eigentlich schon bedauere, dass ich das doch nicht früher gemacht habe. Ne?
Das heißt, du erlebst durch deine Tätigkeit ja viel Positives, bekommst viel positives Feedback. Mhm. Aber du hast mir eben angedeutet, es ist auch schon was Blödes passiert.
Schattenseiten gibt es natürlich immer, was das Feedback auf, von der Gastronomie angeht. Da kann ich mich überhaupt nicht beschweren, weil ich auch eher halt gute Dinge halt bewerten möchte so, aber im letzten Jahr musste sogar ich mich doch einmal sehr überraschen lassen halt, weil es ging um eine Neugründung von einem neuen Laden, den ich halt spannend und klasse fand und dann wurde ich dann halt der jungen Chefin halt vorgestellt und sie wusste halt, wer ich bin und dann baute sie dann auch relativ schnell da auch eine gewisse Nähe auf, ne? Wie das so ist, man war da mal da, dann haben sie nicht da, dann kriegt man da irgendeine zuckersüße Nachricht mit Pixelherzchen und so viel miteinander gesprochen und ja, irgendwann habe ich sie zum Essen eingeladen, es war auch alles super schön und ganz alte Schule, Clara, ich habe dann Klaus Rosen geschickt und so weiter, ja, und ja, dann switchte das irgendwie über Nacht oder quasi von einer auf die andere Sekunde halt auf eine totale Kälte und sie hatten mit mir seitdem auch kein Wort mehr gesprochen, obwohl okay. Wir viel miteinander gesprochen haben, nur ich habe mich danach dann mal mit ihrem Chef unterhalten und der dann auch ein bisschen bedauert mir mitteilte, naja, sie ist halt jemand, der weiß, was sie will und sie wusste halt von Anfang an und dann kam ein Satz, der mich bis heute zu knabbern haben. Sie wusste halt von Anfang an, dass du jemand bist für sie, den man lieber als Freund als Feind hat.
Das heißt, die wollte nur eine gute Restaurantbewertung von dir.
Ja. Ja. Und das ist mir in 17 Jahren noch nie passiert. Ich hätte nicht gedacht, dass man so manipulativ und so perfide sein kann. Das war schon krass. Aber das, was ich geschrieben habe, mehrfach auch. Ich habe ein bisschen oft geschrieben, muss ich zugeben. Aber ich habe in der Sache hätte ich das nicht hochgejubelt, wenn ich es nicht gut. Ich finde den Laden auch bis heute gut. Und wie gesagt, ich würde gerne nicht mit menschlichen Schattenseiten enden.
Ja, man muss sagen, es läuft bei dir eigentlich. Es wird halt mehr als ein kleines Hobby quasi.
Ja, ich weiß auch nicht, was ich gerade... Ne, da kamst du jetzt noch um die Ecke. Ich fand, irgendwer mag mich jetzt im Medienhimmel zumindest in dem Teil. Ja, und die guten Nachrichten ist, ich werde für das Tageblatt schreiben. Ich werde für das Solinger Tageblatt eine offizielle Gastronomie, eine wöchentliche Gastrokolumne bekommen, die auch im Remscheider Generalanzeiger erscheinen wird. Titel ist Solingen geht aus. Das wird eine Servicekolumne. Das heißt, ich werde neue Restaurants vorstellen, aber auch ja, alteingesessene natürlich. Also es wird jetzt nicht nur so, und es wird keine reine PR-Plattform werden. Es kann durchaus auch sein, dass ich mal kritische Töne dann anschlage. Und ich habe ein Zeilenlimit. Das ist für mich sehr, sehr gesund, klar. Ja. Weil ansonsten könnte es etwas, ich glaube, einer von meinen Freunden meinte schon dann letztens, dann wird das Solinger Tageblatt ja bald dicker wie das alte New Yorker Telefonbuch. So.
Dann freuen wir uns auf jeden Fall sehr auf deine Artikel. Demnächst in der Zeitung.
Das hoffe ich doch sehr. Ja, ja, und, ich werde mir Mühe geben für Solingen und für alle Leute, die gerne gut essen gehen.
Vielen Dank für das Interview.
Ich danke dir.
Und wir haben schön zusammen gegessen.
Ich denke auch. Danke für die gute Zeit und das Gespräch und die Möglichkeit. Danke, Clara.